Hallo bei Trending Topics. Elektrische urbane Mobilität in Form von E-Scootern, E-Mopeds und E-Bikes ist zweischneidig. Ersetzen Sie Fahrten mit dem Auto oder Motorrad, dann sind Sie umweltfreundlich. Werden die elektrisierten Leichtfahrzeuge aber dazu verwendet, um das Fahrrad oder gar die eigenen Füße abzulosen, dann sind Sie eher das genaue Gegenteil. Wie fährt man also nun am besten in diese elektrifizierte Zukunft? Darüber spreche ich jetzt mit Leonhard von Harrach, der für Tier Mobility im Dach- und CE-Raum zuständig ist. Hallo Leonhard.
Hallo, guten Morgen Jakob.
Schönen guten Morgen, schön, dass du dich aus Deutschland zuschaltest, um heute über Mikromobilität zu sprechen. Tier Mobility, wir bei Trending Topics haben es ja von Beginn an mitverfolgt, hat sich ja in wenigen Jahren von einem kleinen Berliner Startup zu einem Anbieter von Mikromobilität in mehr als 500 Städten weltweit gearbeitet. Wo steht denn Tier heute?
Naja, ungefähr genau da, mit ca. 400.000 Fahrzeugen auf der Plattform und eben in über 500 Städten weltweit. Das hat gerade in der letzten Zeit natürlich nochmal ziemlich Fahrt aufgenommen seit der Akquisition von Nextbike. Da werden wir ja sicherlich gleich noch drüber sprechen. Und von dem italienischen Ableger von Wind in Italien und natürlich eben auch von Spin in den USA. Und damit sind wir also im letzten halben Jahr doch nochmal ziemlich nach vorne gekommen und sind auch einigermaßen stolz darauf, wie gut das alles klappt.
Ja, ich fand es ja spannend, vor wenigen Jahren ist Tier Mobility ja in Wien gestartet. Da habe ich die Jungs, ein kleines Team damals auch getroffen. Und damals waren es nur E-Scooter, aber jetzt ist es ja viel mehr. Es schwebt ja dieses Schlagwort Multimobilität durch den Raum. Was bedeutet denn das? Denn es sind ja auch Elektrofahrräder, E-Mopeds und so weiter dazugekommen.
Also ich glaube, da ist ganz wichtig zu sehen, das war von Anfang an die Strategie, sowohl von Nextbike als auch von Tier. Bei Tier hat man aber sehr früh erkannt, dass die Scooter eben ein faszinierendes neues Fortbewegungsmittel sind, was es erlaubt, unheimlich viele Kunden in sehr, sehr kurzer Zeit eben auch zu begeistern und zu gewinnen. Und das ist dann die Schwungmasse, wo man dann wunderbar andere Mobilitätsformen hinzufügen kann. Und im Endeffekt das Zielbild ist eben das, diese viel besungene Mikromobilität, also die Mobilität mit kleinen und Kleinstfahrzeugen eben zu einem echten, wirkungsvollen Baustein in der Stadt zu machen, um eben ein möglichst gutes Portfolio anzubieten und möglichst viele Situationen, wie du ja eingangs auch sagtest, eben zu schaffen, wo man eben nicht mehr das eigene Auto nutzt, sondern eben auf einen umweltfreundlicheren Verkehrsträger ausweiten kann. Deswegen ist das so eine Portfoliostrategie, die ganz gut funktioniert. Und wo eben auch Nextbike und Tier extrem gut zusammenpassen.
Wie sieht es denn jetzt damit aus? Ich habe es ja eingangs erwähnt, es ist ja sicher sehr umweltfreundlich, wenn man das Auto, das Motorrad stehen lässt und sich stattdessen auf so einen E-Scooter schwingt. Wenn man dann aber irgendwie auf die Öffis oder aufs Zu-Fuß-Gehen verzichtet, ist das möglicherweise kontraproduktiv. Wie seht ihr das?
Wir sehen das natürlich ganz genauso. Und im Endeffekt muss man auch betrachten, also die Mobilität in den Städten ist was ziemlich Komplexes. Ne? Und wenn man die isolierte einzelne Fahrt anschaut, dann verpasst man eben das Gesamtbild. Die Realität ist ja so, dass Menschen eben morgens zur Arbeit gehen, vielleicht auf dem Weg noch ein Kind irgendwo abliefern, dann nach der Arbeit vielleicht noch zum Sport oder irgendwo anders hin eine Besorgung machen, dann das Kind wieder abholen und dann nach Hause. Und das ist eine relativ komplexe Kette für viele Menschen. Und da ist es eben wichtig, dass jeder Baustein letztlich dann irgendwo funktioniert. Und wir hoffen, dass wir mit der Mikromobilität da einen guten Beitrag leisten können, um eben hier einzelne Wegstrecken zu ersetzen, die eben sonst nicht möglich wären. Also sprich der flexible Weg eben letztlich zu der nächstgelegten US-Bahn-Station, die vielleicht isoliert gesehen zu weit weg gewesen wäre, kann dann schon helfen, um eine gesamte Kette eben auch umzudrehen. Und eine Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu haben, egal wo ich in der Stadt mich bewege, ist eben auch etwas, was ich ansonsten ja nur mit dem Auto habe, was ich immer dabei haben muss. Dann habe ich zwar immer auch ein Auto dabei, aber fahre es dann eben auch die ganze Zeit. Wenn ich sage, hier gibt es die eine oder andere Strecke, die kann ich jetzt eben mit dem Fahrrad, mit dem Scooter machen, plötzlich wird da ein Schuh draus und man stellt fest, dass das Auto, was ja häufig in den Städten eher nervt als hilft, mit der Parkplatzsuche und den Verstopfungen und den Strafzetteln, dann eben auch daheim stehen zu lassen.
Und du hast es schon gesagt, Tier hat ja in den letzten Jahren viele Firmen zugekauft. Da ist eben Nextbike mit den Elektrofahrern dabei, aber auch Spin in den USA, Coop mit den Elektromopeds. Ist das quasi diese Strategie, die man fährt? Beziehungsweise was sagt das über diesen Mobilitätsmarkt aus, der ja eigentlich sehr fragmentiert ist? Findet da jetzt so eine Konsolidierung statt und am Ende gibt es dann zwei, drei große Anbieter, die alles vom E-Fahrrad bis zum Elektroauto im Portfolio haben?
Ja, ich glaube, die Das ist eigentlich schon genau die Antwort. Das ist ein komplexer Markt, wo wie immer geht es darum, dem Kunden was Sinnvolles anzubieten. Und auf der anderen Seite muss man es auch effizient betreiben können. So, und effizient betreiben heißt eben oftmals, dass Skaleneffekte wertvoll sind. Insofern, wenn ich größere Flotten in einem breiteren Stadtgebiet zu betreuen habe, kann ich das effizienter tun, als wenn es eben vielleicht nur ein Verkehrsträger in einzelnen kleinen Stadtgebieten ist. Insofern, das ist eine natürliche Entwicklung, die aber eben auch wieder zu dem ersten Punkt von den Nutzern sehr gewertschätzt wird, weil eben die Use Cases, die Anwendungsfälle, so wie wir es ja gerade schon sagten, so vielfältig sind und ich eben nicht immer mit demselben Verkehrsträger eben gut bedient bin. Also sprich, wenn ich mal zu zweit unterwegs bin, ist eben so ein Moped eine wunderbare Lösung. Wenn ich transportieren möchte, dann ist eben eine Cargo-Bike wichtig und hilfreich. Und wenn ich alleine mal schnell von A nach B will, dann ist es mit dem Scooter wunderbar oder eben vielleicht für längere Strecken dann auch mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike. Und aus dem Mix wird eben dann das spannende Angebot. Und insofern fahren wir da ganz gut mit der Strategie.
Was jetzt quasi in dem Portfolio, was ich zumindest aufgezählt habe, noch fehlt, sind ja irgendwie die Elektroautos. Die sind ja auch nicht unwichtig, wenn man jetzt dran denkt, dass man vielleicht ins Möbelhaus fährt, zum Supermarkt für den Großeinkauf. Das geht ja alles auch oft mit einem Cargo-Bike nicht. Ist das auch ein Ziel von Tier Mobility, auch mal Elektroautos in der Flotte zu haben?
Also konkretes Ziel würde ich sagen eher nicht. Da gibt es andere, die das ganz hervorragend machen und also vielleicht kurz vorweg gesagt, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, weder bei Tier noch ich persönlich sind also da so die Absolutisten, die sagen, also es muss jetzt alles mit dem Roller oder alles mit dem Fahrrad stattfinden. Das wird eben auch der Realität der Menschen nicht gerecht. Natürlich braucht man ab und zu mal eben auch ein Fahrzeug. Meistens braucht man es weniger oft, als es tatsächlich gefühlt der Fall ist. Aber wenn die Infrastruktur und das Angebot stimmt, kann ich eben viel, viel umschichten. Aber manchmal brauche ich eben ein Fahrzeug und manchmal ist eben auch einfach der Zug das Richtige und im Endeffekt geht es um genau diese Option. Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe sein muss, dass wir sämtliche Verkehrsträger quasi komplett alleine aus einer Hand eben anbieten. Das würde ja dann auch in Richtung öffentlichen Verkehr gehen. Das ist nicht erforderlich, genauso ist es bei den Autos. Da gibt es andere, die machen das ganz hervorragend und meine persönliche Hoffnung wäre, dass wir uns dann eben pro Stadt den besten Partner raussuchen und wenn man dann ein Auto braucht, kriegt man das eben, aber eben ansonsten in der Mehrzahl braucht man es hoffentlich nicht.
Okay. Ich fand bei Tier Mobility besonders spannend, dass es quasi als europäische, als deutsche Firma, auch mit österreichischen Investoren, es geschafft hat, sich gegen die US-Vorreiter Lime und Bird zu behaupten. Am Anfang sah es ja so aus, dass Lime und Bird quasi über den Atlantik kommen und sich Europa irgendwie aufteilen. Aber das war ja am Ende dann doch nicht so. Wie kam das eigentlich? Also wie konnte sich Tier eigentlich gegen diese US-Übermacht, die ja sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hatten, wie konnte man sich da durchsetzen?
Ja, das ist also erstens natürlich eine Erfolgsgeschichte des Teams und wirklich Fokus, harte Arbeit und eben auch fantastische Investoren, die das Ganze auch auf unserer Seite gestützt haben. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich würde mal so global strategisch sagen, nur wenn man viel Geld hat, heißt das nicht, dass man jetzt in Europa erfolgreich sein kann. Unser Riesenvorteil ist, dass wir den europäischen Markt verstehen und kennen. Gerade als Nextbike sind wir da schon sehr lange damit im Spiel und haben das mitgestaltet und eben auch Tier ist in Deutschland entstanden, Hauptquartier sitzt in Berlin und das Verständnis für die komplexen europäischen Märkte und dass eben so ein One-Size-Fits-All nicht immer das Richtige ist und vor allen Dingen, dass man nicht gegen die Städte und einfach so wild drauf los agieren darf, sondern dass eigentlich sehr eng abgestimmt passieren muss mit den Verantwortlichkeiten und mit den Verantwortlichen in den Städten. Dieses Verständnis muss ein ja, handelsübliches amerikanisches Unternehmen anscheinend immer erst lernen. Und das ist dann der Zeitvorsprung, den wir hier haben, wenn wir das eben von vorher schon wissen und eben nicht gegen die Stadt und gegen die Windmühlen starten, sondern erst fragen, wie wir es denn machen, dann gemeinsam abgestimmtes Konzept und uns dann natürlich auch ordentlich drum kümmern. Das muss man auch sagen. Das haben wir ja auch bei den frühen Bike-Sharing-Modellen aus Asien in dem Fall gelernt. Wenn der Betreiber sich nicht ordentlich kümmert, dann fällt das eben auf und dann fangen die Städte an, entsprechend zu agieren. Völlig richtig und völlig verständlicherweise. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Riesenvorteil, wenn man mit unserer Denke da herangeht und das gemeinschaftlich in Partnerschaft macht und nicht eben so im Wild West-Style.
Das ist auch ein guter Punkt, denn in Europa hat man ja gesehen, dass immer mehr Städte dazu übergehen, den Betrieb für diese E-Scooter Sharing-Flotten auszuschreiben. Das heißt, es können nicht einfach 6 Anbieter oder 10 Anbieter in eine Stadt kommen, sondern es werden dann 3-4 Slots quasi vergeben. Ist das the way to go? Ist das, wo ihr auch sagt, das ist sinnvoll?
Ja, wir treiben diese Entwicklung auch sehr aktiv, weil eines ist klar, das haben die letzten Jahre gezeigt, also Ordnung muss sein, ganz klassisch, ist also wirklich wichtig. Wir leben und arbeiten hier im öffentlichen Raum, das muss ein Stück weit organisiert werden, sodass das dann eben für alle funktioniert. Und da braucht es eben auch braucht Regeln. Regeln aber mit Augenmaß und auch Regeln, die man als Betreiber eben, die einem als Betreiber das Geschäft nicht unmöglich machen. Und das Mittel dazu sind eben dann entsprechend Ausschreibungen, die eben klar definieren, nach welchen Regeln eben das Geschäft stattfindet und dann aber auch im Gegenzug dem Betreiber eine gewisse Sicherheit gibt, dass das jetzt eben für 1, 2, 5 Jahre dann eben auch gut funktioniert. Und wenn man sich eben an die Vereinbarung hält, dann darf man eben da auch entsprechend wirtschaften. Und es ist also insofern ein absolutes Win-Win. Die Stadt bekommt einen verlässlichen Partner, der eben mit klaren Regeln agiert und der Partner wiederum hat eine Möglichkeit, das Geschäft dann eben auch sauber zu optimieren. So ist aus unserer Sicht noch aus meiner persönlichen Sicht absolut der Weg nach vorne. Und wir begrüßen das sehr, dass diese Entwicklung nimmt und kümmern uns dann natürlich aktiv darum, auch den Städten zu helfen mit der Erfahrung, um zu sagen, also diese Art von Regulierung macht Sinn. Es gibt andere, die machen dann vielleicht nicht so viel Sinn und erzielen nicht den richtigen Effekt. Und da schauen wir, dass wir gemeinsam zu einem Regelwerk gelangen, was funktioniert.
Weil die Gefahr aus Unternehmenssicht ist ja dann am Ende schon, dass überreguliert wird und man richtig, dann im Wachstum genau. So gebremst wird, dass es dann vielleicht gar keinen Sinn mehr macht, in der Stadt A, B oder C überhaupt zu starten.
So ist das ganz genau. Also das ist die Gefahr, wenn man überreguliert und ich sage jetzt mal zum Beispiel definiert, dass nach einer halben Stunde ein umgefallener Scooter auf jeden Fall sofort zu entfernen ist oder nach einer Stunde, dann sind das natürlich enorme Kosten, die dann eben ein Betreiber aufzufangen hat. Und entweder man schafft es, das dann auch an die Kunden weiterzugeben, das Angebot wird teurer und damit naturgemäß weniger attraktiv, oder aber das Angebot wird eben einfach nicht mehr betrieben werden, was dann natürlich auch sehr schade ist, gerade im Blick auf unsere Mission, die Mobilität eben wirklich zum Guten, nachhaltig zum Guten zu verändern. Das geht halt nur, wenn wir es auch dürfen.
Okay. Jetzt ist TIER in ja mittlerweile mehr als 500 Städten. Wahrscheinlich sind die meisten in Europa, vermute ich jetzt mal. Wenn man dann irgendwann jede mittelgroße Stadt in Europa hat, kann man dann überhaupt noch wachsen oder muss man dann quasi im Portfolio wachsen, um noch ein Wachstum hinzukriegen?
Also ehrlich gesagt sehe ich die Mikromobilität noch ganz am Anfang. Ja, also das ist so eine junge Geschichte und wenn man sich anschaut, welchen Anteil an den Wegstrecken eben Mikromobilität hat, da ist noch eine Menge zu tun. Manchmal braucht es auch ja Katalysatoren, Enabler, neudeutsch, dass zum Beispiel Infrastruktur dann auch entsprechend neu verteilt wird in Fahrradwege, die dann eben auch für Scooter auch nutzbar sind und, damit die Menschen sicher unterwegs sind und sich sicher fühlen, das gerne machen. Da ist also noch wahnsinnig viel zu tun. Die meisten Städte sind eben genau andersrum einseitig aufs Auto ausgerichtet und das macht es eben für Fahrradfahrer schwierig. Also deswegen sehen wir das eigentlich sehr, sehr positiv. Da ist noch viel Möglichkeit, eben da innerhalb des Systems zu wachsen. Dann natürlich, wie eingangs beschrieben, klar, das Portfolio so auszudehnen, dass es dann eben optimal miteinander Synergien entfaltet, ist ein weiterer Stichpunkt. International gibt es auch noch ein paar Länder, wo wir noch nicht waren. Also wir haben jetzt keine Sorge, dass es uns bald langweilig wird.
Okay, alles klar. Und in puncto Geschäftsmodell finde ich ja sehr spannend. Ich kenne TIER Mobility vor allem über das Pay-Per-Use-Modell. Also ich brauche einen E-Scooter, ein E-Bike, das borge ich mir 10 Minuten aus und dann zahle ich dafür. Und jetzt gibt es ja immer mehr Angebote, die in Richtung Abo gehen. Ich habe das schon gesehen bei E-Bikes, auch bei Elektroautos, wo man für eine Wochen- oder Monatspauschale für eine Flatrate eine bestimmte Anzahl von Minuten, Nutzungsdauer und so weiter inkludiert hat. Ist das auch in die Richtung, in die TIER gehen wird?
Klar, das machen wir auch. Und richtig spannend wird es jetzt natürlich, wenn kombinierte Angebote eben mit Nextbike möglich werden, sodass man dann eben die Räder und die Scooter und so weiter insgesamt nutzen kann. Das ist ein ganz logischer und sinnvoller Schritt oder eine sinnvolle Entwicklung, weil letztlich die Mobilität gerade in dem Bereich extrem rational und auch kostengetrieben ist. Ja, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe, dann ist eben der Euro, den ich für den Arbeitsweg ausgebe, das sind eben dann quasi am Tag 2 Euro und das sind dann eben im Jahr 400 Euro. Also sprich, jeder Euro Preisunterschied hat einen Hebel von 400, mal ganz, ganz über den dicken Daumen. Und wir wollen ja gerne Gewohnheiten prägen, dass eben nicht nur hier und da mal die Fahrt stattfindet, sondern sagt, Mensch, wenn ich jetzt jeden Tag beim Fahrrad fahre, dann brauche ich das Auto, kann ich stehen lassen und insgesamt geht es mir besser und der Stadt auch. Und das muss dann natürlich entsprechend preislich auch attraktiv sein. Deswegen gibt es eigentlich immer sehr attraktive Angebote für monatliche oder gar Jahreskarten. Gerade in Wien, jetzt auf der Nextbike-Seite wieder, betreiben wir ja da das große System, das jetzt gerade auch an den Start gegangen ist und jetzt auch weiter ausgebaut wird mit erstmal 1.000 Rädern, dann wären es 3.000 bis im September. Also da sind ganz besonders attraktive Jahrestarife eben möglich und wir freuen uns darauf, das dann eben sukzessive dann auch in das Gesamtangebot dann zu übersetzen, so dass man dann sagt, okay, ich bin einfach mobilitätsmäßig top ausgerüstet, wenn ich meine ÖPNV-Ticket habe und mein Mikromobilitätsticket vielleicht sogar gekoppelt, dann brauche ich mich eigentlich, egal wo ich in der Stadt unterwegs bin, wollen wir keine Sorgen machen, dass ich irgendwo hinkomme und da attraktiv und gut unterwegs bin.
Aber solche Abo-Modelle für eine quasi regelmäßige Nutzung, also zum Beispiel den Arbeitstag jeden Tag, der verlangt auch nach einer sehr, sehr hohen Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Also ja, wenn ich nur jeden dritten Tag vor der Haustür oder in der Nähe das E-Bike finde, dann werde ich wahrscheinlich das Abo nicht so lange haben. Wie schaut es da aus?
Ja, vollkommen richtig. Also das ist für uns eine ganz entscheidende Messgröße. Wir nennen das Miss Demand. Ja, also wenn jemand die App aufmacht und sagt, ach schade, da war jetzt doch kein Verkehrsträger verfügbar, ich mache es doch irgendwie anders, dann ist es für uns natürlich jedes Mal ein verlorenes Geschäft und wir kümmern uns sehr darum, dass das eben gestützt wird. Aber insgesamt sehen wir uns auch in der Aufgabe, dass wir eben verlässliche, verfügbare, attraktive Mobilität überall zur Verfügung stellen. Und das ist also auch ein Bereich, wo wir oftmals eben sehr eng angrenzend an den ÖPNV arbeiten. Also sprich, wenn man das jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, gibt es weiße Flecken. Da, wo zum Beispiel die Nachfrage nicht hoch genug ist, um das wirtschaftlich wirklich zu rechtfertigen. Und wenn man also möchte, dass das Mikromobilität ein gutes Angebot wird, dann wird es also Felder geben, wo dann zum Beispiel die Kommune vielleicht sagt, ja, wir möchten gerne, dass das Angebot hier ausgeweitet wird. Wir möchten hier vielleicht auch eine bestimmte Tarifierung ermöglichen. Und daraus ergibt sich dann eben dann letztlich auch eine Deckungslücke, die ähnlich wie beim ÖPNV dann möglicherweise von der öffentlichen Hand dann eben gestützt wird. Ja, so ist das Geschäftsmodell von Nextbike, wo wir eben sehr erfolgreich mit immer großen Geschäftsgebieten dann in den Städten unterwegs sind und nicht jede Station sich eigens rechtfertigen muss, ob sie wirtschaftlich Sinn macht.
Okay. Und diese erwähnte Koppelung eines Monatsabos bei T-Mobility mit dem Öffi-Ticket in Wien zum Beispiel, das gab es ja schon mal auch bei einem anderen Anbieter, hat sich damals, das war vor, glaube ich, 2-3 Jahren, nicht durchgesetzt. Wird das wiederkommen?
Gute Frage. Im Moment ist es so noch nicht, glaube ich, verankert. Müsste ich jetzt mal etwas kramen. Aber es ist natürlich eine Entwicklung, über die wir auf jeden Fall sprechen möchten mit den Wiener Linien, um zu schauen, was man da an attraktiven Angeboten eben entwickeln kann. Manchmal ist es leichter auf dem Papier hingeschrieben, als dann technisch umgesetzt. Das hängt also mit den Systemen im Hintergrund zusammen. Das muss funktionieren. Aber wir verstehen uns da also auch als Technologieunternehmen, die eben relativ viel da möglich machen können. Also kurzum, wir haben das in vielen Städten so, dass das sehr gut funktioniert, auch toll angenommen wird, natürlich die Nutzerzahlen nochmal ordentlich treibt. Ist eine technische Frage und dann eben auch letztlich eine wirtschaftliche Betrachtung, zu welchen Konditionen das dann funktioniert. Aber zum Beispiel in Köln sind auch oftmals die Verkehrsbetriebe, die gerade im Fahrradverleihsystem das Ganze unterstützen, also Köln KVB-Rad oder das Mobibike in Dresden oder eben auch das Wien-Mobil in Wien selbst. Das sind ja Angebote, die von den öffentlichen Verkehrsträgern eben auch initiiert sind und gesteuert sind. Und da ist dann der Weg nicht so weit.
Alles klar. Noch eine letzte Frage zum Thema Batterien. Die sind ja in der Elektromobilität ja essentiell, selbstverständlich. Und bei TIR hat man jetzt ein Netzwerk aus Austauschbatterien ins Leben gerufen. Ich habe es jetzt selber noch nicht probiert. Wie funktioniert das und wie wird das von den Nutzern angenommen? Weil am Ende sind es ja die dann nicht nur mit dem E-Bike, E-Scooter fahren, sondern dann, wenn der Akku leer ist, dann irgendwie auch so quasi genatscht werden, den Akku dann auch an der nächsten Ladestelle auszutauschen. Wie ist das angelaufen?
Also das ist natürlich ein extrem spannendes Modell, wo wir versuchen, auch unsere eigenen Betriebs, nicht nur Kosten, sondern eben quasi auch die Betriebsfahrten damit eben deutlich zu reduzieren. Das gelingt in einigen Städten extrem gut. Also wie das funktioniert, ist eben so, dass wir dezentrale Stationen haben, wo Batterien vorrätig sind, in Geschäften zum Beispiel, also selbst bei Tankstellen und Fastfood-Ketten und so weiter, kann man sich das vorstellen, das ist wirklich möglichst flächendeckend, sodass dann der Nutzer, wenn er sieht, aha, die Kapazität ist relativ niedrig und wenn ich jetzt an so einem Ort den bestehenden Akku gegen einen frischen Akku austausche, bekomme ich einen Benefit. So, ganz, ganz simples Modell. Spart eben dann entsprechend dedizierte Fahrten im Betrieb. Sprich, sonst muss ja jemand herumfahren und sagen, wir machen das mit Elektrofahrzeugen, aber trotzdem muss jemand herumfahren, um diese Batterien dann so auszutauschen, dass die Scooter verfügbar sind. Und das spart man sich damit. Diesen Vorteil geben wir an die Nutzer weiter und haben dann eigentlich eine Art Win-Win-Win-Situation. Win für die Stadt, weil eben Transportfahrten entfallen. Win für uns, weil eben die Operations gestützt werden. Aber eben auch Win für den Kunden, weil er sich da eben entsprechenden Vorteil eben verdienen kann. Und das ist im Moment noch in der erweiterten Pilotphase, um richtig zu verstehen, wie das funktioniert. Es muss ja etwas sein, was der Benutzer dann auch gerne tut. Wir haben in einigen Städten schon wirklich sehr, sehr gute Quoten, Wechselquoten. Es geht also bis in die 40% plus minus aller Wechselvorgänge, die eben dann vom Kunden durchgeführt werden. In anderen Städten hinkt es noch hinterher und wir wollen das also, bevor wir es jetzt noch aktiver weiter ausrollen, muss dieses Produkt noch ein bisschen weiter gestrafft und geschärft werden. Und wir hoffen, dass das dann ein wichtiger Baustein auch für den weiteren Erfolg von Tier wird.
Alles klar. Leonard, vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank, Jakob.